Jedes dritte Zuhause von einer Single bewohnt. Ja, da ist Berlin auch in diesem Punkt mal wieder Hauptstadt. Aber ist das Single-Dasein auch wirklich so selbst gewählt und gewollt? Bestimmt nicht immer, sonst würden ja nicht so viele Menschen Tindern und Grindern und online eine Partnerin oder einen Partner suchen. Mal für den Abend, mal für die Nacht, mal wünschenswert fürs ganze Leben. Aber das Daten per Apps, das macht inzwischen auch viele müde. Das hat die Sozialpsychologin Johanna Degen herausgefunden, die viel über die Liebessuche forscht an der Europa-Universität Flensburg. Tag, Frau Degen.
Ja, schönen guten Tag.
Ja, in Ihrer jüngsten Studie, da ist sogar das Wort drin vom Dating Fatigue, also von der Müdigkeit. Können Sie uns das ein bisschen genauer erzählen?
Ja, also wir machen ja Online-Dating jetzt seit einer Dekade, sagen wir, seit 10 Jahren sind wir dabei und da hat sich der Tenor stark verändert. Von so einem anfänglichen Excitement, einer Aufregung, einer Positivität, wo es auch viel sogar Online-Dating-Neid gab. Man fand das so spannend, dass man bedauert hat, wenn man in einer Beziehung war. Ist das im Diskurs gekippt? Also jetzt sind wir genervt davon. Wir sagen, das ist toxisch, das verhindert Beziehungsfindung, es stresst uns, man fühlt sich als Produkt auf einem Markt und insgesamt sagen wir, ja, das macht uns gar keinen Spaß mehr. Wir sehen allerdings auch wenig Alternativen und bleiben dabei.
Außerdem sind es natürlich Millionen Menschen und es gibt ja auch einfach Ergebnisse, Erfolge. Da finden Menschen zueinander. Für manche ist das, gibt es auch gar keine andere Möglichkeit. Ich jetzt habe über die Großstadt geredet. Auf dem Land, sage ich mal, da wird vielleicht auch viel erstmal angebahnt, weil man sich ja gar nicht sonst so ohne weiteres treffen kann. Aber gehen wir noch mal ein bisschen auf das ein, was Sie geschildert haben. Da ist nicht nur Müdigkeit, sondern Unzufriedenheit. Woran liegt denn das? Liegt das an den Apps?
Das würde ich sagen, liegt nicht an den Apps. Also die sind natürlich kein unwichtiger Bestandteil dessen. Die bieten eine digitale Architektur an, die auch ein gewisses Verhalten wahrscheinlich und möglich macht. Aber allerdings sind die nicht moralisch. Im Prinzip ist es denen gleich, was wir machen, solange wir online sind. Das ist deren Absicht. Es wird aber oft die App abgewertet, aber es werden auch andere Gruppen abgewertet. Und das tut man jetzt nicht sozusagen aus Boshaftigkeit, wird dann oft unterstellt, man ist so jemand, der abwertet, sondern das tut man, weil es selbstwertdienlich ist und wir in diesen Sphären uns als verletzt erleben. Also wir sind verletzlich und werden auch verletzt. Zum Beispiel, wenn wir geghostet werden oder wenn wir Standardnachrichten kriegen, dann fühlen wir uns nicht wertgeschätzt.
Ghosten, Frau Degen, das heißt, dass man plötzlich keinen Kontakt mehr hat.
Genau, also einseitiger Kontaktabbruch, wo auch keine Wiederaufnahme vom Kontakt möglich ist. Das erlaubt ja zum Beispiel die App, indem man ein Match auflöst und man kann dann auch nicht mehr nachfragen, hey, wieso denn, was hat nicht gepasst? Da ist dann viel Fläche für Projektion, wenn wir ein bisschen in die Psychologie gucken wollen. Und wenn wir Projektion nutzen, dann benutzen wir die so, dass wir ein negatives Narrativ über uns selbst bestätigen. Also wir denken dann zum Beispiel, ah ja, bin ich ja doch zu pummelig gewesen, obwohl vielleicht der andere einfach Tindermüde war oder gerade verliebt ist oder.
Es ist natürlich schlimm, wenn man sonst sich was einfängt, eine Absage, ein Korb, so ein altmodischer Ausdruck, dann konnte man zumindest noch mal einmal einen Blick hinterher werfen. Und den gibt es jetzt einfach nicht. Für Sie als Psychologin sicher auch eine sehr ungünstige Situation.
Ja, es ist schon spannend. Und wir bekommen die auch reihenweise und wir bekommen die auch, wenn wir es nicht nachvollziehen können. Und wir erleben das Gegenüber als sich unverbindlich verhaltend und uns abwertend. Und was wir dann tun, und das ist ganz typisch für den Menschen sozusagen, um sich zu stabilisieren, generalisieren wir den anderen und werten denjenigen ab. Also sagen wir, Frauen sagen dann, ich zitiere jetzt, Frauen sagen, Männer können nicht über Emotionen reden, sind wenig wert, also da ist so ein, sind ja irgendwie so zurückgeblieben, grob und haben wenig Einsicht, können nicht reden, denen fehlt Kommunikationsskills, das sind
wollen,
so Narrative.
Wollen Sex ganz sicher häufig, ja.
Wollen Sex, wollen mich ausnutzen, wollen nichts leisten und können nicht über Gefühle reden. Und also sind Player oder verzweifelt.
Und gibt es auch Klischees über Frauen?
Na, natürlich. Das geht in beide Richtungen. Und das gibt es übrigens auch in homosexuellen Settings. Gegenüber Frauen wird dann unterstellt, die haben zu hohe Ansprüche. Also sie sind entitled, Sie sind arrogant, haben zu viel Auswahl und behandeln Männer schlecht und auch, dass sie verbal aggressiv sind und natürlich klassisch, wir sind mitten in der Remoralisierung, es wird unterstellt, dass sie umtriebig sind und das wird als negativ bewertet. Diese Männerabwertung und Frauenabwertung sehen wir sehr besorgt. Das ist uns ein großes Anliegen, auch aus klinischer Perspektive im Diskurs einzuschreiten, weil wir sehen das in Korea, das weiß ich nicht, ob Sie das mitkriegen, da sind die Geschlechter so verhärtet aus in der Verlängerung von solchen Dynamiken, dass da kein Treffen mehr stattfindet. Und wir sehen das auf Social Media und wir sehen das in der Bindungsforschung, auch in unseren Beziehungen zu Influencern. Und das bedroht unsere analogen Bindungen, weil unser Gehirn sich an die parasozialen Beziehungen bindet. Also wir sind nicht handysüchtig, wir lieben unser Handy.
Nun sind wir ja in einer Welt, wo Geld verdient wird. Sie haben vorhin schon erwähnt, man soll online gehalten werden, dann kann man Werbung platzieren. Aber viele Apps und natürlich auch andere Online-Angebote, die nehmen einfach Geld. Da kostet dann ein Date 50, 60, 70 Euro.
Ja, tatsächlich. Also es wird auch viel in der Tinder-Erschöpfung, die wir ja gerade rekonstruiert haben, da geht es auch ein ganzer Teil der Findings geht darum, dass die Menschen ermüdet sind, dass an ihrer Hoffnung auf Liebe und ihren Bedürfnissen Geld verdient wird. Also es stört, dass da immer Bezahlfunktionen kommen, es stört, dass da Push-Nachrichten kommen und es stört auch, und das können wir auch an den Apps kritisieren, dass gelockt wird, sie haben 100 Likes, wenn sie hier 15 Euro bezahlen, zeigen wir ihnen, und wenn die Nutzerinnen und Nutzer das machen, sind da gar keine Likes.
Da wird also geflunkert. Andererseits könnte man sagen, was bezahlt wird, hat dann auch einen gewissen Wert. Und da könnte man auch so eine gewisse Nachhaltigkeit erwarten von den Nutzerinnen und Nutzern.
Das ist tatsächlich nicht so. Also es wird gezahlt und dann bleibt man enttäuscht. Aber wo wir das sehen, wo man bezahlt und es zahlt sich sozusagen aus, auch im Erleben der Nutzerinnen und Nutzer, ist bei den Dating-Plattformen. Also da, wo es auch wirklich teuer ist. Da wird dann sowas gesagt wie, meine Frau habe ich gefunden, die hat mich 4.000 Euro gekostet mit so einem gewissen Stolz.
Ist Liebe kommerzialisiert dadurch?
Also Liebe und Ökonomie, die hängen schon sehr lange zusammen. In den 60er Jahren war es nur umgekehrt. Man hat investiert zum Beispiel in dieses Date. Also man hat sich vorbereitet. Es war auch ökonomisch aufgeladen. Es gab bestimmte Skripte mit Kleidung und Restaurants. Und am Samstag war man dann beim Tanzabend. Das war ökonomisch aufgeladen. Und da ging es auch um Milieu. Heute haben wir die Logik umgedreht. Jetzt benutzen wir zwar auch Geld, zum Beispiel um bessere Chancen in einer App zu haben. Aber wir behalten so eine Low-Cost-Perspektive. Perspektive. Also wir versuchen sowohl Emotionen, also nicht zu viel zu riskieren, emotional nicht zu viel zu riskieren und viele billige Dates zu haben. Und die Strafe folgt auf den Fuß, es macht uns dann keinen Spaß mehr.
Ja, wie kommt man denn da raus? Jetzt auch ganz individuell, wenn man jetzt so und so viel Frust sich schon abgeholt hat und sagt, oh, das mache ich erstmal nicht. Und man hat aber doch das Bedürfnis.
Also ich habe einen kategorischen Dating-Imperativ entwickelt.
Heißt?
Also es ist eigentlich recht einfach. Wir haben uns angeschaut, wer datet denn glücklich online? Also wer macht das und wie machen die noch Spaß dabei haben und auch dauerhaft? Und das sind die, die sich nicht in die Logik reinziehen lassen. Die daten zum Beispiel langsam, nur wenn sie Lust und auch wirklich Zeit haben. Die lassen sich auch nicht in diese Beschleunigung reinziehen. Also die antworten nicht immer sofort und die machen auch ein Date, was kostspielig ist. Zum Beispiel sagen sie, ich kann erst übernächste Woche und ich würde eigentlich gerne nach Hamburg in die Oper. Sollen wir zusammen fahren? Dann müssen beide warten, sich vorbereiten und die Kosten aufbringen, dahin zu fahren. Und dann plötzlich hat man einen Gegenwert geschaffen und dann entsteht auch wieder Spannung. Wenn wir versuchen, Liebe und das Schicksal so unheimlich unter Kontrolle zu kriegen, dann sind wir in einer Enttäuschung und es nutzt sich sehr schnell ab.
Johanna Degen, Sozialpsychologin und Wissenschaftlerin aus Flensburg, ist im Vis-à-vis vom RBB 24 Inforadio. Es könnte besser gehen. Nutzen das auch Menschen? Sie raten ihnen das an? Oder wie machen das eigentlich die Leute, die erfolgreichen Partner finden? Es soll ja die Zahl geben, dass die Hälfte der Partnerschaften inzwischen online angebahnt wurden.
Es ist wirklich so, wir müssen sagen, in dieser ganzen Wut auf Dating-Apps, sie funktionieren und sie haben das Finden eines Partners abgelöst über Arbeitsplatz und Freunde. Und das war jahrelang feldführend. Über die Hälfte tatsächlich, das sind repräsentative Studien, finden sich über Dating-Applikationen. Also wir müssen auch sagen, das funktioniert. Und das ist eben dann so, weil man entweder die Strategie gewechselt hat. Es ist ja auch nicht so, dass man wirklich niemals jemanden finden kann, sondern manchmal bleibt man aneinander hängen. Andere ändern die Strategie. Zum Beispiel gibt es ein prominentes Beispiel im öffentlichen Diskurs auch. Da hat sich jemand, der auch in dieser Dating-Beschleunigung war, mal 3 Tage in einem Hotel mit jemandem eingeschlossen. Also die haben gesagt, nee, wir wollen uns jetzt tiefer kennenlernen. Wir wollen genau nicht ein Date ans andere rein. Und die sind heute, meine ich, doch verheiratet. Dann macht es ja auch manchmal einfach Spaß. Man muss sich ja nicht ghosten und es kann auch mal der Funke überspringen.
Es hat was von einem großen Spiel und da muss man eben aufpassen, dass man nicht in ein Sog gerät. Das habe ich verstanden. Und dieses Spiel, da muss man zumindest die Spielregeln beherrschen, aber vielleicht kann man auch selber welche setzen und trifft auf Menschen, die genauso Spaß daran haben.
Das ist tatsächlich so. Viele sagen so Gamification, das ist spielerisch, aber es hat wirklich eine sehr große Ernsthaftigkeit und das Spiel hält eigentlich nur so 6 Wochen, dann kommt der Ernst durch und dann ist es gar nicht mehr so lustig. Und es ist genau so, man kann die Spielregeln auch mit verändern. Und viele sagen, so wie sie angefangen haben, Online-Dating zu nutzen, haben sie sich dann nach ein paar Wochen nicht mehr verhalten. Also man sagt dann auch, das hat sich negativ auf mein Selbst ausgewirkt. Ich bin unfreundlicher geworden. Ich ignoriere Menschen und ich fühle mich dabei gar nicht wohl. Also das Narrativ ist dann so, es hat etwas aus mir gemacht, was ich gar nicht mag. Und da haben wir aber auch den Handlungsspielraum zurückzugehen und zu sagen, nö, ich behandle aber Leute auch im Online-Dating freundlich. Ich ghoste nicht, ich sag kurz Tschüss oder ich mache auch Dates und mache die nicht unter diesem Low-Cost-Dogma. Also wo man dann sagt, jetzt gibt's hier nur ein Becher Bier, mehr bist du mir nicht wert. Und man könnte auch signalisieren, du bist mir viel wert, ich möchte dich wirklich kennenlernen.
Und vielleicht ist ja die bestehende Partnerschaft dann auch in Gefahr geraten. Denn viele machen das, obwohl sie eine Partnerschaft haben.
Ja, tatsächlich. Also knapp unter 50% sind nicht Singles, die auf den Dating-Apps unterwegs sind. Die haben dann entweder alternative Beziehungskonstellationen oder gucken nur mal oder haben noch Profile, obwohl sie in Beziehungen sind. Und unsere Beziehungen und die Beziehungslogik verändert sich auch vor dem Hintergrund von Dating-Apps. Also Online-Dating geht nicht nur Online-Dater an, weil wir alle kennen ja diesen Möglichkeiten-Hintergrund. Und wir sind in unseren Beziehungen und wissen, okay, der Partner, die Partnerin bedient gerade nicht meine Bedürfnisse, nervt. Wir evaluieren das und wissen, ah, ich könnte mich eigentlich sogar im Bad einschließen und mal gucken, was sonst noch los ist.
Aber das hat so ein bisschen was von einem erotischen Karneval, wie er früher dann zu bestimmten Jahreszeiten praktiziert wurde. Und jetzt ist aber immer möglich. Das ist ein Risiko. Sie haben vorhin von Kontrolle geredet, die zeitlich stattfinden soll, aber dass vielleicht so eine emotionale Kontrolle auch völlig aus den Fugen gerät, ne?
Wir suchen
nach. Wenn alles möglich wird, Frau Degen.
Genau, also die Frage ist ja heute nicht mehr, wir müssen liberalisiert werden, zumindest nicht in unseren Sphären, sondern die Frage ist, was möchte ich eigentlich, wenn alles geht und auch richtig viel muss? Das ist ja Ulrich Clement, der auch viel darüber schreibt. Also wie kann ich eigentlich in Verbindung dazu treten, was mich zufriedenstellt, statt mich zu verlieren in der Vielzahl der Möglichkeiten, die mit einem vermeintlich besseren Leben locken? Also das sind ja so Einladungen in ein Lebenskonzept und da kommt schnell die Frage, ist das Gras auf der anderen Seite nicht grüner? Die sehen alle super aus und die sind ja alle sofort verfügbar. Also das ist schon eine Verlockung, aber das trügt, weil die Tiefe der Beziehung entwickelt sich dann nicht, wenn ich von einem Partner zum nächsten hüpfe. Und die, die das machen, sagen auch oft, oh, es fühlt sich nach einer Weile leer an. Der viele Sex, der so zugänglich war, der erfüllt mich nicht, der ist mechanisch geworden. Ich fühle mich irgendwie abgenutzt. Und ja, oft werden auch Sachen genannt, so wie, das ist doch eigentlich dämlich oder pathetic.
Also statt dann als Geist, als Ghost in eigenem Badezimmer wieder an das nächste Online-Date zu denken, wäre ja vielleicht auch sinnvoll, sich mal auszutauschen, oder?
Also da werde ich jetzt auch mal suggestiv. Wie wäre es denn, wenn wir uns zuwenden und über all das sprechen, was uns trennen könnte? Wenn wir uns trauen zu sagen, was ich gerade fühle, ist so wichtig, dass ich das anspreche und mich in meiner ganzen Hässlichkeit sehe und das Risiko, also in meiner ganzen Hässlichkeit zeige und das Risiko eingehe, zurückgewiesen zu werden. Aber die Chance ist, dass ich in meiner Ganzheit geliebt werde. Und diese Zwiegespräche finden selten statt. Also ich würde sagen, komm, wir wenden uns zu, wir legen das Handy zur Seite, wir scrollen auch nicht auf TikTok oder Instagram. Wir gehen in die Bindung rein und wir sagen, was bei uns los ist. Und vielleicht kommt da auch was sehr Schönes bei rum. Und anders geht's nicht. Genau dann hat eine Beziehung das Potenzial, uns weiterzuentwickeln, wie ein Katalysator.
Schöner Aufruf von Johanna Degen, Sozialpsychologin und Wissenschaftlerin von der Europa-Universität Flensburg, die forscht, aber auch nachdenkt über unsere Datings, über Dating-Apps und unsere Paarungsverhalten, darf ich ruhig sagen, ne? Ja.
Absolut, genau, darum geht's. Beziehung und Sexualität.
Ja, gut, ich bedanke mich für das Gespräch, Frau Degen. Auf Wiederhören.
Gerne.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.